Hallo zusammen, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Podcast-Folge von Jackie Jake Dog Storytelling and More. Mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die, die es gerne werden wollen. Ich bin Efi, absoluter Hundefan und aktuell sogar in einer Ausbildung zum Hundeernährungsberater, auch für Katzen. Und bin immer auf der Suche nach interessanten Themen und interessanten Personen, die aus ihrem Leben mit Hunden erzählen, genau. Und heute wird es auf jeden Fall wieder eine ganz besondere Podcast-Folge werden. Ich verrate wie immer nicht zu viel vorneweg, aber es wird auf jeden Fall wieder um Therapiehunde gehen. Genau, und lasst uns einfach mal loslegen und hören, worum es heute genau gehen wird. So, meine Liebe, dann lasst uns doch mal mehr von dir oder von euch hören, erfahren. Ich habe in dem Vorspann noch nicht direkt erklärt oder gesagt, worum es tatsächlich gehen wird. Daher, leg du doch einfach mal los, wer du bist oder wer ihr seid und was euch beide denn so besonders macht.
Ja, hallo erstmal in die Runde. Ich bin Mareike und ich bin Logopädin seit mittlerweile 13,5 Jahren. Wow. Und die Zeit fliegt.
Ja, Wahnsinn.
Ja, wobei ich mir mittlerweile auch die Zeit vor Edgar, also vor meinem Therapiebegleithund, nicht mehr wirklich vorstellen kann, weil die Arbeit war einfach so, es ist seitdem so bereichernd, dass ich einfach nur sagen kann, ich würde es jedem empfehlen, der im sozialen Bereich arbeitet und die Möglichkeit hat, sich einen Therapiebegleithund nicht anzuschaffen. Meistens ist er ja vorher nicht ausgebildet, aber sich einen Hund zu holen und mit ihm zusammen die Therapiebegleithunde-Ausbildung zu machen, ist einfach wunderbar und ergänzt die eigene Arbeit unglaublich.
Ja, wow.
Und mit Edgar zusammen arbeite ich jetzt seit 4,5 Jahren, aber davon das erste Jahr komplett intuitiv, da ein Therapiebegleithund ja ein gewisses Alter erst haben muss, bis er die Ausbildung überhaupt machen kann, weil er ja auch erst eine gewisse Reife haben muss.
Wie alt müssen die dann wenigstens sein?
Also die Prüfung haben wir mit anderthalb gemacht, genau. Und er war ein Jahr alt, als wir die Ausbildung begonnen haben. Ja. Aber die Hunde müssen halt eine gewisse Grundvoraussetzung haben und auch einen Eignungstest bestehen, damit sie dann für die Ausbildung zugelassen werden.
Okay. Und jetzt muss ich nur mal dazwischen grätschen. Können wir einen kurzen Schritt wieder zurückgehen? Und du hast jetzt ja quasi als Logopädin schon gearbeitet. Wie bist du dann überhaupt auf die Idee gekommen, einen Therapiebegleithund zuzulegen, sage ich jetzt mal? Kam das von der Arbeit heraus irgendwie oder hast du es irgendwo gesehen, dass die auch mit einem Hund arbeiten? Oder?
Eigentlich war es eher der Wunsch, überhaupt einen Hund zu haben.
Ah ja.
Also eigentlich kam der Wunsch auch eher von meinem Mann als von mir.
Ach so.
Weil er noch nie einen Hund hatte und sich schon von klein auf einen Hund gewünscht hat. Und ich hatte früher einen Familienhund. Und kannte es halt schon. Gut, wir haben uns zwar mit allen Familienmitgliedern den Hund geteilt, auch die Arbeiten geteilt, aber hauptsächlich meine Schwester und mein Vater haben sich um die Erziehung gekümmert. Und ich hatte schon auch den Wunsch, aber nicht ganz so stark. habe meinem Mann aber damals gesagt, dass ich auf keinen Fall einen Hund will, der 8 Stunden oder sogar noch länger allein zu Hause sein muss.
Ja, das macht keinen Sinn,
Genau. Und und da er auf die Arbeit den Hund nicht hätte mitnehmen können und ich wusste, dass es eine Möglichkeit gibt im Therapiebegleithundebereich, das so zu machen. Und dann habe ich meine Chefin damals gefragt, als es dann endlich spruchreif wurde. Und da hat sie gesagt, sie wollte schon immer einen Hund haben.
Ach, echt, ja? Was hältst du
bring mit.
Logisch, bring mit.
Ja, cool. Und ich bin jetzt auch 13,5 Jahre in derselben Praxis, bei derselben Chefin. Und ich glaube, sie bereut es auch nicht, dass der Edgar bei uns Einzug genommen hat damals.
Ja, das glaube ich. Aber ist ja dann für dich dann aber auch spannend, weil ich sag mal, klar, sich einen Hund anschaffen ist ja das eine, aber dann gleich auch auf die Idee zu kommen, zu sagen, Mensch, eigentlich könnte man den ja dann gleich auch ausbilden und gleich für die Arbeit mitbenutzen, sage ich jetzt mal ganz trocken. Ist ja dann aber dann ja doch durchaus auch eine kleine Herausforderung, oder?
Ja, vor allem das erste Jahr, in dem man tatsächlich erstmal den Stuben reinkriegen musste.
Ja, richtig, erstmal so die grundlegenden Sachen, ne?
Richtig, wir hatten ihn mit 9,5 Wochen freitags bekommen und ich habe ihn montags gleich mitgenommen.
Ach so.
Und er hat halt ganz viel geschlafen am Anfang, musste aber natürlich ziemlich oft auch raus. Und habe ihn immer die Treppe runtergetragen, die Treppe wieder hochgetragen, habe die Kinder mitgenommen. Ganz selten war es auch mal der Fall, dass Eltern ein wenig Anstoß daran genommen haben, haben gesagt, die Therapie, da müssen sie jetzt 5 Minuten länger machen. Mhm. Und da musste ich dann immer erst mal erklären, dass ich das Kind A mit runtergenommen habe, B in dem Moment mit dem Kind grammatikalisch gearbeitet habe, bestimmte Satzstrukturen erarbeitet habe, natürlich weiterhin mit dem Kind gearbeitet habe oder dass, wenn das Kind gelispelt hat, dass ich dann halt bestimmte Sätze oder bestimmte Übungen dann auch, während ich darauf gewartet habe, dass Edgar sich endlich erleichtert draußen, ja. Währenddessen dann natürlich in der Hinsicht auch weitergearbeitet habe und dann waren sie dann natürlich zufrieden zum Glück.
Ja, ja klar. Und, ja, wenn die dann mit einem selber auch keine Berührungspunkte so haben, dann ist es wahrscheinlich schon am Anfang erstmal ja so eine Erklärung nötig, ne?
Richtig, genau. Halt.
Und genau. Kannst du noch ganz kurz verraten, bevor wir noch tiefer reingehen in die Materie, wer ist denn Edgar überhaupt? Was ist denn Edgar für ein Baubi? Was ist er für eine Rasse oder ist er ein Mischling oder...
Edgar ist ein Labrador Retriever.
Ja.
Und männlich vom Namen her.
Ja.
Und er ist noch intakt, also nicht kastriert. Wird im Januar 5.
Ah ja.
Und und lebt auch bei mir. Also es gibt ja, glaube ich, auch Therapiebegleithunde, die dann, weiß nicht, wenn es bestimmte Einrichtungen sind, dann auch dort leben, wenn ich richtig verstanden habe.
Okay.
Aber meistens sind dann die. Die im Therapiebegleithundeteam als Mensch dabei sind, auch die wirklichen Besitzer in Anführungsstrichen. Ah, ja. Denn die Bindung wird durch die Ausbildung einfach nochmal so viel intensiver und anders, dass so eine Trennung dann danach totaler Quark wäre.
Ja, ja krass, okay. Ja. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, okay? Also das jetzt,
da kann ich gerne nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wenn wir dann über die Ausbildung an sich gehen.
Auf jeden Fall, gerne. Also da können wir auch direkt vielleicht auch mit anschließen. Also er war ja dann quasi denn von Welpe an bei euch mit in der Praxis.
Genau.
Wie ging es dann weiter, als ihr euch entschieden habt, oder wo meldet man sich da, um jetzt so eine Ausbildung machen zu können? Gibt es da denn direkte Einrichtungen? Oder?
Es gibt Einrichtungen, es gibt private Dozenten, private Unterrichter sagt man jetzt nicht. Aber mir fällt auch gerade das Wort nicht ein, vielleicht fällt es mir gleich ein. Fachdozenten. Genau, das war das Wort, was ich suchte. Und ein Jahr bevor wir Edgar hatten, hatten wir auch schon mal unsere vorherigen Vermieter gefragt, ob wir denn einen Hund haben dürfen. Die haben es direkt verneint und auch als ich sagte, den will ich als Therapiebegleithund ausbilden lassen, wurde es wieder verneint und es war ganz, ganz blöd, die Situation dort. Und zu der Zeit habe ich auch mit einer Kollegin zusammen eine Infoveranstaltung besucht und war direkt Feuer und Flamme. Aber das mit dem Hund hat halt einfach noch nicht so ganz funktioniert, leider.
Ja.
Als wir dann in die nächste Wohnung durften mit Hund, haben wir das alles ja dann recht fix entschieden. Und und über unsere Hundeschule sind wir dann in Kontakt dann gekommen mit unserer späteren Ausbilderin bei einem Tag der offenen Tür, wo sie einen eigenen Stand hatte. Und in der Hundeschule haben wir die Welpenschule und die Junghundschule gemacht. Und ich bin dann direkt warm geworden mit ihr und habe dann nochmal bei ihr dann eine Infoveranstaltung besucht.
Ja.
Und bei ihr haben wir auch direkt den Eignungstest dann gemacht und September, Oktober, 4 Monate später dann die Ausbildung.
Ah ja, und kannst du gleich mal direkt, da gibt es direkt immer so schöne Vorlagen, zu dem Eignungstest dann gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, dass wie prüft man, ob ein Hund dafür geeignet ist, so eine Ausbildung machen zu können?
Ja, also ganz, ganz grob gesagt, eigentlich gibt es keine Hunderasse, wo man sagen müsste, die ist überhaupt nicht geeignet. Natürlich ist es interessant zu wissen, gerade wenn man auch mit Patienten arbeitet, die im Rollstuhl sitzen und im Bett liegen, sind natürlich große Hunderassen eher hinderlich.
Ja, ja.
Weil man die nicht so gut aufs Bett kriegt oder auf den Rollstuhl drauf.
Ja, ja.
Aufs Bett mit dem Labrador ist es eigentlich nicht unbedingt das Problem. Edgar liebt es, aufs Bett zu gehen.
Okay.
Ihm wurde auch nachgesagt, er sei der Hammer im Bett.
Oh Gott.
In der Ausbildung.
Okay. Er hat die Aufgabe verstanden.
Ja, und sitzend neben dem Rollstuhl ist ein großer Hund natürlich auch sehr praktisch, weil er halt einfach so eine Höhe hat, dass man vom Rollstuhl aus gut kraulen kann.
Mhm.
Genau. Jedoch, wenn man dann einen Hund auf den Schoß lassen möchte, ist es natürlich eher schwierig. Mhm. Man lernt aber auch Handgriffe, einen großen Hund mit dem Popo zum Beispiel auf den eigenen Schoß zu setzen und mit dem vorderen Körperteil dann auf den Schoß vom Rollstuhlfahrer zu legen. Mhm. Also man lernt ganz spezifische Handgriffe und die Hunde werden darauf daran gewöhnt.
Ja,
genau. Also das ist schon mal, die Größe kann hinderlich sein, aber muss nicht unbedingt. Und wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt sagt, man möchte aber nur mit mobilen Patienten arbeiten und dann ist, also komplett mobilen Patienten, dann ist da die Größe auch nicht wirklich das Problem.
Ja.
Mhm. Ja, wie gesagt, jede Hunderasse ist an und für sich geeignet, wenn sie denn sich zum Beispiel, die Hunde müssen sich zum Beispiel anfassen lassen. Ja? Also in dem Eignungstest kommt jemand Fremdes und klar reicht erstmal die Hand, aber streichelt dann auch. Und das muss der Hund geschehen lassen. Es müssen enge Situationen gut gemeistert werden.
Was heißt auch, enge Situationen?
Ja, also, zum Beispiel durch eine enge Gehen
oder so?
Ja, vielleicht, genau, ein bisschen umarmen oder auch durch eine enge Gasse gehen und währenddessen kommt jemand anderes von der anderen Seite.
Okay, dass er kein Platz Angst hat oder irgendwie so ausweichen will oder
in
so.
In Panik gerät in dem Moment.
Okay.
Genau. Viele Menschen müssen auch akzeptiert werden, größere Gruppen, dass es auch mal laute Geräusche sein können, irgendwie ein Scheppern oder dass mal was runterfällt hinter einem und der nicht gleich total zusammenschreckt.
Okay, verstehe.
Genau, sich länger auch mal streicheln lassen, nicht nur ganz kurz. Dann auch mal festgehalten zu werden, gehalten zu werden von jemand anderem als vom Besitzer. So, die Grundkommandos müssen natürlich klar sein und stehen.
Ja.
Ja. Und Auflösekommandos müssen vorhanden sein. Ein Hund muss sich auch mal am Maul anfassen lassen, eigentlich überall anfassen lassen können. Was natürlich auch wichtig wäre, wenn man schon von vornherein weiß, wenn man sich einen Welpen anschafft. Dass man den gleich von vornherein überall anfasst und überall auch mal länger berührt, auch mal ein bisschen fester vielleicht knuddelt. Bei Edgar war es zum Beispiel am Anfang so, dass er das gar nicht so mochte, wenn man ein bisschen fester ins Fell reinfasste und mittlerweile, der liebt es so sehr, der legt sich dann auf den Rücken und will weiter und weiter. Aber klar, bei beeinträchtigten Menschen, die haben nicht immer in Kontrolle, wie fest sie greifen.
Richtig,
ne? Und A, muss man zwar trotzdem immer die eigene Hand in der Nähe haben, um die Hand wieder wegzuführen.
Ja,
ne?
Klar.
Vom Patienten, Klienten, wie auch immer man das dann in seinem Berufsbereich nennt.
Ja.
Aber er muss auch mal ein bisschen Festeres drücken.
Okay,
ne?
Aushalten können.
Aushalten können.
Okay.
Und genau, oder dass er die Leckerchen zart aus der Hand nimmt und nicht gleich die halbe Hand abhackt dabei. Genau.
Sehen die Fingerkuppen.
Genau. Okay. Dass er auf Kommandofutter verweigern kann. Dass er einen Rollator oder einen Rollstuhl, einen Kinderwagen nicht als Gefahr ansieht. Dass er auch Spielzeuge loslässt, wenn man es ihm sagt.
Ja.
Dass er nicht dauernd abschleckt oder hochspringt.
Ja, ja.
Eine Sache zum Beispiel, die bei unserem Eignungstest nicht so gut geklappt hat, die aber dann von mir ganz intensiv dann noch geübt wurde, dass es dann überhaupt kein Problem mehr war, worüber ich mir aber auch vorher überhaupt keine Gedanken gemacht habe, war Desinfektionsmittel, den Geruch davon akzeptieren. Man schmiert ihm das Zeug ja nicht ins Gesicht, aber man desinfiziert sich ja, nachdem man die Patienten hatte oder bevor man sie hatte, die Hände, wenn man sie sich nicht gerade waschen kann.
Ja, richtig.
Und diesen Geruch überhaupt zu akzeptieren, auch wenn er zwei Meter entfernt ist. Und er ist dann total zurückgewichen beim Eignungstest.
Ja.
Und ich habe ihn aber dann dran gewöhnt und immer mal so ein bisschen näher gekommen mit der Hand. Und das war dann gar kein Problem mehr.
Ah ja. Ja, stimmt, aber hast recht, wenn man jetzt auch mal in irgendwelchen Pflegeheimen, Krankenhäuser etc. Unterwegs ist, ne, hast du ja überall diese Spender oder die Seife ist mit so Desinfektionsmittel versetzt. Stimmt, richtig.
Genau.
Ja, an sowas denkt man gar nicht, ne? Aber ja, jetzt wo du es sagst, ja, interessant. Ja, klar, das müssen die dann alles abkönnen.
Ganz genau. Und das sind so alles so Dinge, die abgetestet werden. Da kam uns dann beim Eignungstest jemand ganz vermummt mit Hut auf und mit Krückstock entgegen.
Okay.
Und er durfte da nicht bellen. Das war wirklich toll. Oder es lag ein riesiger Kuscheltiger um die Ecke und wir sind ganz nah an diesem Kuscheltiger vorbeigelaufen.
Ah ja.
Und er hat zwar ein bisschen komisch geguckt, aber ist weitergelaufen.
Okay.
Oder abrufen, während ein anderer Hund neben ihm lag. Und er musste schnurstracks zu mir kommen, solche Sachen, nur, dass er nicht so abgelenkt ist. Sowas wie ein Rechen, ein Besen, ein Schirm, die dürfen keine Probleme machen. Beim Eignungstest ist Edgar zum Beispiel beim Öffnen des Schirmes total zusammengezuckt. Okay. Da haben wir dann ganz viel Schirmtraining mit ihm gemacht.
Ja, naja, klar, okay. Ja, aber eigentlich auch alles Sachen, die man ja eigentlich auch so im normalen Hundeleben, sage ich jetzt mal, ja eigentlich auch üben sollte. Aber ja, da wird es dann natürlich nochmal ganz anders aufgezogen. Ja, krass.
Richtig.
Ja, interessant. Genau. Okay, sehr spannend.
Ja, ist super. Echt ganz, ganz interessant. Und ich würde die Sachen auch nie bereuen, die ich mit ihm gemacht habe. Ganz toll. Echt. Und wie er es macht und wie er so Routine in allem entwickelt hat. Und
ist ja schon toll. Profi. Ja, das glaube ich. Da kann man auch wirklich dann sehr stolz sein. Weil du hast ja auch einen sehr festen Hund, ne? Der wurde ja dann quasi wirklich auf alles direkt richtig vorbereitet. Wo man sich jetzt, ich sag mal, ja doch, eigentlich so als normaler Hundehalter stehst du ja jetzt nicht jeden Tag neben dem und spannst einen Regenschirm auf, damit er sich dran gewöhnt. So, weißt du, das sind ja dann immer so Sachen, da lässt du dir ja vielleicht hier und da ein bisschen mehr Zeit. Aber klar, da muss er das ja alles dann drauf haben, wenn es dann ans Eingemachte geht, ja. Ganz spannend. Genau. Mhm.
Aber trotz der Routine ist es natürlich immer wichtig, dass man sich weiterbildet. Und wir machen jedes Jahr die Jahreszertifizierung. Mhm.
War das diese TÜV-Prüfung, die du gemacht hattest?
Ja, ich sage immer TÜV dazu, genau.
Ja, der TÜV, ja, aber ist doch gut.
Genau, wo es die ganze Zeit hieß, die wäre am Samstag und dann eine halbe Woche später, eine halbe Woche vorher, habe ich dann mitbekommen, oh, es ist ja gar nicht der Samstag, es ist der Freitag.
Der Freitag, hoppala.
Patienten noch absagen. Oh nein. War alles ein bisschen stressig.
Ja.
Aber es ist immer wieder wichtig und gut und man kann sich toll austauschen, man hat nochmal gewisse Schwerpunkte und kann auch Probleme miteinander sich drüber austauschen. Mhm. Aber auch da mit der Prüferin zum Beispiel, unsere Ausbilderin, wenn man sie mal erreicht, weil sie nämlich immer extremst beschäftigt ist, macht nämlich auch, hat auch Therapie-Ponys bei sich auf dem Hof.
Ach cool, krass, okay.
Wenn man Fragen hat, Probleme hat, kann man immer auf sie zukommen und das Witzige ist, dann gibt sie die Fragen meistens an einen zurück und man hat eigentlich auch schon die Antwort und dann dachte, ja genau.
Ja, ja, man braucht den Beistand.
Ne? Ja. Ja, oder man findet auch mal selber Lösungen, zum Beispiel als der Edgar dann halt so richtig schön flügelrüde war, ne? Und ich mit neuen Patienten reinkam, was nie ein Problem war, hat er einmal geknurrt.
Oh,
und dann habe ich dann gedacht, okay, gut, er beginnt jetzt Territorialverhalten für dieses Praxiszimmer zu entwickeln. Bei Patienten, die er kennt, null Problem, Schwanzwedel, nur super.
Ja.
Neue Patienten, habe ich mir dann vorgenommen, werden nur noch im Wartezimmer begrüßt.
Ah ja.
Super. Mhm. Läuft ganz prima, richtig gut.
Ja, sehr gut. Okay. Ja klar, da muss man dann, denn auch wieder neue Lösungsansätze suchen, richtig.
Richtig, oder bei übergriffigen Kindern, die es überhaupt nicht im Griff haben, muss er zu den Elterngesprächsteilen in die Box oder auf meinen Balkon oder in die Küche, je nachdem. Weil ich ja, wenn ich mit den Eltern am Ende der Stunde rede, wir haben immer eine 45 Minuten Therapie normalerweise.
Okay.
Und bei 40 Minuten, in den 40 Minuten zu Beginn, mache ich dann die Therapie und hole dann für die letzten 5 Minuten noch die Eltern zum Gespräch herein, wenn es Kindertherapie ist.
Ja.
Und in der Zeit möchte ich mich auf die Eltern natürlich konzentrieren können. Ne? Und da ist es unglaublich wichtig, dass ich weiß, dass die Kinder nicht hingehen, aber wenn die nicht am Tisch sitzen bleiben bei uns, sondern zu ihm wollen, muss er geschützt werden, muss geschützt werden. Ich bin klar, er ist ein Tier und dann muss das einfach alles klar sein und ich muss mich hundertprozentig auf die Eltern konzentrieren können.
Ja, ja, klar.
Das sind alles so wichtige Dinge, die muss man halt alle im Kopf haben und ist schon anstrengend, aber es ist toll und die Arbeit lohnt sich.
Ja, das glaube ich. Ja, es ist so eine sinnvolle Aufgabe auch. Also, ich merke das ja auch, ich mache ja gerade eine Ausbildung zum Ernährungsberater und darf mich dann hier an der einen oder anderen Stelle schon auch so ein bisschen ausprobieren. Ich meine, klar, bei den eigenen Hunden ist es ja immer noch mal was anderes, ne? Aber wenn man dann fremde Mensch-Hund-Teams dann berät oder sich das mal anhört, was die für Probleme haben und wo man dann aber auch merkt, wo man helfen kann und dann so schöne Nachrichten bekommt, wie sich die Hunde dann zum Positiven entwickeln und nicht mehr so krasse Erscheinungen haben, so Allergieerscheinungen oder so, dann ist es halt auch so bereichernd irgendwie, auch so sinnvoll irgendwie, die Aufgabe. Das kann ich mir dann bei dir nochmal noch krasser vorstellen, weil man es ja eben einmal sieht, wie toll der Hund arbeitet, aber auch, wie viel das dann auch dem Kind dann bringt, ne? Oder auch den Eltern dann. Ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und das Witzige ist, meistens haben eher Eltern Angst vor Hunden als Kinder. Das ist sehr spannend.
Ah ja.
Und Und wenn und dann lassen sich die Eltern dann auch ganz oft ein bisschen therapieren gegen ihre Hundeangst. Das ist echt toll. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist total schön, ja, und es ist ein sehr toller, positiver Nebeneffekt.
Sehr cool. Und jetzt hast du die Ausbildung gemacht. Wie kann man sich das oder dann die Arbeit so im Alltag dann tatsächlich vorstellen mit Edgar? Wie wird der dann damit eingebunden in deiner Arbeit?
Ja, also erstmal wird er nicht die komplette Stunde eingebunden. Mhm. Er wird meistens eben 5, höchstens 10 Minuten eingebunden, okay, im Schnitt. Mhm. Weil irgendwann da auch eine Ermüdung bei einem Hund stattfinden kann. Und ja, umso früher muss man ihn in Rente schicken, umso mehr man ihn auspowert in der Hinsicht.
Ah ja, okay, verstehe. Mhm.
Aber es ist trotzdem immer wieder spannend zu sehen, wie Edgar dann doch fordert, ein bisschen mehr mit eingebunden zu werden. Bei manchen Kindern mehr, bei manchen Kindern weniger.
Hat er dann ansonsten auch Spaß, hat er seinen,
ansonsten hat er seinen Ruheplatz. Und da dürfen die Kinder ihn auch nicht stören.
Okay.
Und wenn es halt, wie gesagt, von diesen übergriffigen Kindern, da muss er in seine Box oder also komplett dann außer Reichweite des Kindes.
Klar, bevor
aber er hat so ein unser ausrangiertes Sofa von vor 2 Jahren, 3 Jahren, hat er da als Bett liegen, so ein Teil davon. Das Polster, super bequem, scheint es zu sein. Und da liegt er dann auch drauf und er weiß, dass er da nicht gestört werden darf. Und und entweder er kommt dann halt dazu bei Kindern, wird dann oft am Anfang dann die Gesprächsrunde im Sinne von, wie war deine Woche, wie war dein Tag, mit Streicheln und Leckerli geben verbunden.
Ah, okay.
Und die Störungsbilder in der Logopädie sind halt so viele, weitreichende, dass man da nie so genau sagen kann, was man jetzt macht. Wenn es eine Artikulationsstörung ist, dann kann man zum Beispiel, wenn man an ganz bestimmten Lauten arbeitet mit dem Kind und am Laute hören arbeitet, so, dass das Kind die unterscheiden lernt, dann sagen, okay, wir sammeln jetzt Leckerchen beispielsweise. Ja, wenn du was richtig gehört hast, kriegst du eins und das sammelst du und die sammelst du dann und am Ende darfst du Edgar die geben.
Ach, cool.
Oder man kann bestimmte Aktionsspiele mit dem Hund machen. Man kann Parcours bauen und da dann die Laute an die verschiedenen Stationen legen.
Ah.
Man kann Grammatikarbeit ganz prima machen. Der Hund sitzt, der Hund, wenn man die Verbendstellung trainiert, der Hund läuft um den Tisch. Man kann gucken, wo legt man das Leckerchen hin, unter den Schwanz, auf die Pfote, Präpositionsarbeit.
Okay.
Es gibt so viele verschiedene Sachen. Wow. Ich glaube, das würde ich echt den Rahmen sprengen.
Ja, nee, um Gottes Willen. Aber es war super mal spannend, mal zu hören, weil ganz ehrlich, ja klar, man liest es mal irgendwo draußen, ja hier Logopäde, aber ich bin auch ehrlich, ich wüsste jetzt nicht im Detail, was ihr tatsächlich dort so für Arbeit habt oder welches Ausmaß das Ganze hat. Ja, ich weiß von einer Freundin, der Junge, der hatte auch immer bei der Aussprache irgendwie mal so Probleme. Der konnte auch so bestimmte Buchstaben nicht richtig aussprechen, dass sie da dann mit ihm hin sind. Aber ja, was ist eben, wie weitreichend, wie du es schon gerade sagst, wusste ich jetzt auch nicht. Aber super spannend, hört sich auf jeden Fall.
Ja, also die meisten Leute sagen dann entweder, du bist Logopädin, dann arbeitest du ja mit lispelnden Menschen und mit Stotterern.
Ja, das hat man so als erstes im Kopf tatsächlich, ja.
Genau. Oder man wird gefragt, ob das mit den Füßen ist.
Ach so. Auch geil.
Nein, ich hasse Füße, aber danke.
Auch jetzt nicht so. Ja, krass.
Ja, aber natürlich hat jeder Logopäde auch seine Schwerpunkte.
Ja.
Es gibt ganz verschiedene Bereiche, in denen man arbeiten kann. In der Kinderarbeit natürlich die Themengebiete Artikulation, bestimmte Laute oder Lautverbindungen, wo Kinder Probleme haben können, wo das Lispeln natürlich auch dazu gehört.
Klar. Mhm.
Dann Grammatikprobleme, Sprachverständnis- und Wortschatzprobleme.
Mhm.
Das sind so die wichtigsten Bausteine in der Kindertherapie.
Okay,
dann gibt es natürlich Stottern oder andere Redeflussstörungen, wo man zum Beispiel auch den Mutismus reinzählt, wo Kinder sich aussuchen, mit wem sie reden oder ob sie überhaupt reden wollen.
Ah, okay.
Dann Poltern, was das genaue Gegenteil zu Stottern ist und was aber einer meiner Schwerpunkte ist. Deswegen arbeitet Edgar halt auch ganz viel mit polternden Kindern.
Okay, und dass die dann eher zur Ruhe kommen dann durch ihn? Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Dass sie lernen, langsamer zu sprechen, dass man viele Wahrnehmungsübungen in verschiedenen Sprechtempi macht mit den Kindern, Zeitlupen sprechen, Raketentempo, normales Tempo und dann auch mal den Edgar schön langsam streichelt, während man langsam was erzählt oder ganz schnell streichelt und merkt, oh, das macht ihn ja ganz kirre.
Ah ja, das okay, dass sie dafür ein Gefühl dann quasi dann auch kriegen. Okay.
Richtig, oder ein langsames spannend. Ihn gemeinsam an der Leine führen oder ein viel zu schnelles um die ganzen Stationen vom Parcours herumleiten, wo er alles umtritt. Ne? Cool. Satzstrukturen verbessern, weil Polterer oft auch ganz verquere Satzstrukturen haben und Schachtelsätze bilden und überhaupt nicht mehr aus dem rauskommen, was sie erzählen wollen.
Ah, okay.
Ja, also da habe ich auch meine Facharbeit damals drüber geschrieben, die wir fürs Ende der Therapie-Begleithund-Team-Ausbildung
mussten. Ja, krass,
genau.
Okay.
Wow. Genau. Also es war nicht nur der Edgar, der ausgebildet wurde, sondern wir beide als Team.
Ja.
Und hauptsächlich ganz viel Theorie und Praxis natürlich auch mit Hund.
Ja.
Aber zum Schluss dann die Theorieübung, die nur ich machen musste. Mhm. Praxisübung, die wir beide zusammen gemacht haben. Mhm. Die Facharbeit, die ich über diese tiergestützte Therapie und Förderung bei Redeflussstörungen gemacht habe. Und darüber musste ich dann auch ein Referat halten. Genau. Also es war wirklich...
Schon sehr, sehr umfassend. Ja, wow.
Ja.
Ja, krass.
Ja. Genau, das Poltern, Stottern, so ganz schnell und fertig.
Ja, ja, alles gut.
Dann gibt es natürlich auch Schlaganfallpatienten, demenzkranke Patienten.
Also es ist wirklich ganz breit, ne?
Richtig, bei Schlaganfallpatienten oder bei Patienten, bei denen im Halsbereich irgendwas wegoperiert werden musste, dass sie nicht mehr richtig schlucken können.
Ah, okay.
Und auch Schlaganfallpatienten, die nicht mehr richtig sprechen oder verstehen können.
Ja.
Genau, und diese Schluckstörungen bei älteren Patienten, Stottern und Poltern, das sind zwei meiner Schwerpunkte, wo ich dann auch intensive Weiterbildungen gemacht habe nach der Ausbildung. Dann kindliche Ess- und Fütterstörungen.
Ach mein Gott, was es alles gibt. Wow.
Ja, das ist ein unglaublich tolles Themengebiet, aber wo man dann auch mal, wenn Kinder Konsistenzängste haben zum Beispiel und nur Brei essen wollen, wo man dann auch dem Edgar mal ein Stück Apfel gibt und mal hört, wie sich das anhört, ach, man einem Apfel riecht, man guckt, wie er die Sprit, wie der Apfel los und wegspritzt, wie er genießt, den Apfel zu essen, solche Sachen zum Beispiel, was die Kinder dann nochmal interessierter macht am Essen. Wo ich aber dann noch teilweise mit ganz jungen Kindern zu tun habe. Aktuell habe ich ein 4 Monate altes Kind mit einem Syndrom, das nicht richtig saugen möchte.
Mein Gott, und, was es alles gibt. Verrückt.
Und dann noch natürlich Sprachtherapie bei Kindern ab dem zweiten Geburtstag, wo ganz viele andere Dinge im Argen liegen, wie zum Beispiel der Blickkontakt, wo man an diesen anderen Bereichen zuerst ansetzt und dann die Sprache hervorzubringen. Krass. Und das ist auch eher was man nicht in der Ausbildung lernt, sondern sich später aneignet über Weiterbildung.
Ja.
Und da war ich auch sehr dankbar über die erste Jahreszertifizierung, die wir dann 2017 gemacht haben, weil wir da nochmal intensiv auf Kleinkinder und Babys eingegangen sind. Wie da die Arbeit mit einem Therapiebegleithund sinnvoll einzusetzen ist.
Ja.
Und da konnte ich auch unglaublich viel nochmal draus ziehen.
Das glaube ich.
Ja, also, gut.
Wahnsinn. Krasser Job. Wahnsinn. Er kriegt tatsächlich direkt mal Lust, vorbeizukommen, ich mal einen Tag neben dir hinzusetzen. Das mal zu beobachten.
Sehr gerne.
Weil viele
sehr
Sachen, die kriegt man ja überhaupt nicht mit oder nur so mal am Rande. Man hat mal was gehört durchs Fernsehen oder in der Zeitung oder irgendwie, aber ja.
Ja, einen Bereich habe ich noch vergessen: Stimmtherapie. Welche? Zum Beispiel bei Lehrern. Stimmtherapie.
Ach, Stimmen.
Genau. Wenn Menschen ihre Stimme nicht lange nutzen können, ohne dass sie heiser werden oder noch heiser sind, dass man da die Stimmbänder, eigentlich heißt es Stimmlippen, aber in Laienfachjargon, Nicht-Fachjargon, heißt es Stimmlippen, um die wieder vernünftig einzusetzen, physiologisch einzusetzen und krankhafte Veränderungen loszuwerden und.
Krass.
Jo.
Wow. Nicht schlecht, würde ich sagen.
Ja, es ist Wahnsinn. Unglaublich vielseitig und es macht unglaublich viel Spaß.
Ja, das glaube ich. Also wird dir auf jeden Fall nicht langweilig, das stimmt.
Nein, auf keinen Fall.
Oh, wow, krass. Ja, Hut ab. Wahnsinn. Und hast du das Gefühl aber, dass es für Edgar sehr anstrengend ist, dabei zu sein oder mit Kindern dann zu arbeiten? Oder hast du eher das Gefühl, dass es eher für ihn wie so eine Art spielerisch ist oder hast du schon auch das Gefühl, dass es für ihn auch wirklich ein Job ist?
Also ich glaube, er sieht es eher als seine Freizeit.
Okay, gut.
Denn wenn ich, jedes Mal, wenn wir Urlaub haben, ja, nach ein paar Tagen schon denke, mein Hund kräht gleich durch, weil er nicht mehr arbeiten geht.
Ach Gott. Okay,
gut. Also spätestens nach einer Woche hasst mein Hund mich dafür, oh, dass wir nicht arbeiten gehen.
Oh nein.
Ja, weil er einfach die Kinder vermisst, die Patienten vermisst, ja, weil er
die regelmäßigen
Leckerli vermisst, genau. Und diese,
die Leckerli ist natürlich nicht vergessen. Ne?
Ja, vermisst er auch. Halt auch diese Routine. Ja, ja, krass. Letztes Jahr, als meine Nichten aus Amerika zu Besuch waren, ja, hat mein Mann auch zum ersten Mal gesehen, was Edgar so routinemäßig gerne macht.
Ja.
Da wollten die im Garten, im Hof meines Vaters, hat die kleine Playmobil aufgebaut,
okay,
und ich habe mich dazu gesetzt.
Mhm.
Und was macht Edgar? Tippel, 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 setzt sich dazu und guckt zu.
Oh, wow,
mein Mann meint, was macht denn der Edgar da?
Ja.
So, das macht er immer. Und habe ich aber noch nie gesehen. Das stimmt, du bist ja auch nicht mit auf der
Arbeit. Richtig, ja.
Aber, und dass er sich einfach nur dazu legt und zuguckt oder sich auf die Spiele drauflegt, während wir spielen und einschlafen möchte.
Ach so, okay.
Das ist so das Minimum, was, wenn er nicht im richtigen Einsatz ist. Er will einfach trotzdem in der
dabei
Nähe sein,
sein,
dabei,
ne,
sein.
Ja, ja, genau. Gut. Jetzt ist er halt auch so gewohnt von Anfang an, ne? Das ist ja so sein, ja, wenn er das dann mal nicht kriegt, dann ist es komisch für ihn, ja.
Und
macht ihr dann alternativ dann irgendwie so Dummy-Arbeit oder irgendwas anderes?
Ja, Dummy-Arbeit, viel unterwegs sein, auch hoffentlich öfter mal Freunde treffen mit Hunden.
Ja.
Ins Wasser, er liebt es, ins Wasser zu gehen, mit und ohne Dummy.
Ja, und, komisch beim Retriever, wenn nicht, aber
richtig,
Ausnahmen gibt es ja da auch.
Ja, aber auch so Intelligenzspiele oder diese Bälle, die man mit Leckerchen füllen kann und damit dann rumrollen oder Verstecken spielen, Fangen spielen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und, also schon sehr viel Verschiedenes, aber ihm fehlt halt die Abwechslung. Ne? Er hat dann halt nur meinen Mann und mich im Urlaub.
Naja, klar. Und so hat er dann halt ständig andere Kinder, ne? Andere Eltern. Mhm.
Genau. Und wenn mein Kind in Pause ist, und das ist so, so toll, das zu sehen, wenn das Kind dann nach 3 Monaten Pause oder nach einem halben Jahr Pause wiederkommt und man ihm so richtig ansieht, verdutzt. Oh, du bist wieder da!
Mensch, wo kommst du denn jetzt her?
Und diese Freude, dass er nach einem halben Jahr oder manchmal auch nach einem Jahr dieses Kind noch wiedererkennt.
Ja. Ja, das merken die sich, ne? Na, wenn ihr halt so intensiv miteinander arbeitet, ne, und mit den Kindern zusammen, ja, das ist dann schon, ja, wachsen ihm dann auch alle ans Herz. Schön.
Ja.
Oh,
ja,
herrlich.
Und, weil er trotzdem immer eher abwartend und vorsichtig ist und aufmerksam. Es ist nicht so, dass er dann, also dieses Hochspringen hat er ja noch nie gemacht. Mhm. Höchstens, wenn ich mal tatsächlich mal außer der Reihe mal länger weg war, weil er es einfach gewohnt ist, 24/7 bei mir zu sein.
Ja.
Außer montagsabends bei der Bandprobe. Sonst und er selten auch mal länger als 4 Stunden alleine ist.
Mhm.
Eigentlich ist er auch wirklich selten alleine. Ja, aber dieses Hochspringen ist nicht, er geht auch mal eher 1-2 Schritte zurück, bei Erwachsenen gerade, anstatt so, streiche mich jetzt. Ne?
Ja,
aber das ist mir einfach viel lieber, als wenn der Hund sich aufdrängt und
das
Kind das vielleicht gar nicht so gerne möchte. Ne?
Ja. Ja, muss man ja auch mal vorsichtig sein. Man weiß ja auch mal nicht, ob die schon mal vorher irgendwie mit Hunden Kontakt hatten oder so, ne, dass die sich dann auch erstmal langsam nähern können.
Genau, genau. Aber das Allerwichtigste ist, dass Edgar ganz genau weiß, dass er sich auf mich verlassen kann.
Schön.
Und das auch wirklich ganz, ganz großer Teil der Ausbildung war, Stresssymptome von einem Hund erkennen.
Ja,
und,
ist auch wichtig, ja.
Frühzeitig eingreifen.
Ja.
Wenn man merkt, er fängt an, sich die Lippen zu lecken, das Kind weg. Ne? Und auch ein Kind vorher, wenn es das erste Mal kommt, zum Beispiel Bissprävention zu erklären.
Ne?
Was darfst du nicht machen? Und das Allerwichtigste ist, mach mit deinem Hund nur das, was du auch möchtest, dass man mit dir macht.
Ja.
Ne?
Ja.
Du willst ja auch nicht, dass man dir an den Ohren zieht oder dir ganz
so
lange starrend in die Augen schaut. Ne?
Ja, ist so.
Solche Sachen.
Ja, ja, ne, ist super wichtig. Ne? Man hört es ja immer wieder, wo dann Hunde dann Kinder beißen oder so, ne? Weil dann die Eltern und alle nicht darauf achten, dass der Hund jetzt dann wahrscheinlich mal ein bisschen gestresst ist von dem Kind oder von wem auch immer. Ne? Und es dann leider zu so doofen Unfällen dann kommt. Und dann ist der Hund der Böse, ne? Nee, finde ich aber gut, dass ihr dann da auch mit aufklärt. Klar, es ist immer schön, mit einem Hund zu arbeiten, ne? Aber ja, da muss man natürlich dann genauso auch Rücksicht nehmen, dass der dann auch seine Ruhephasen dann auch wieder kriegt und sich entspannen kann.
Richtig.
Ja,
genau.
Spannend.
Genau. Nie ihn zwingen, was zu machen, wo er dann tatsächlich, wo man sieht, er hat ja jetzt eigentlich ein Stresspotenzial, rausnehmen. Immer rausnehmen in solchen Momenten, ne?
Ja, krass.
Ja.
Und aber es jetzt nur für mich zum Verständnis, also du arbeitest jetzt nur in einer Praxis, wo dann quasi die Patienten zu euch kommen, oder habt ihr auch Patienten, wo ihr zu denen müsst, weil die bettlägerig sind oder irgendwas, wo da dann irgendwie so ein bisschen Aufbauarbeit gemacht wird, oder wie
läuft genau, das? Also ich bin hauptsächlich in der Praxis, aber dadurch, dass ich halt auch viele Schluckpatienten habe, die durch Schlaganfall oder andere Geschichten auch körperlich eingeschränkt sind, mache ich auch viele Hausbesuche. Teilweise im Seniorenheim, teilweise direkt zu Hause bei den Patienten und gehe auch in integrativen Kindergarten.
Ah ja.
Noch zusätzlich mit Edgar zusammen.
Okay.
Und
Und wie sieht da denn so eine Arbeit aus, wenn da jetzt jemand, also ein Pflegeheim zum Beispiel, oder ne, wie kann man sich da denn die Arbeit vorstellen?
Ja, also erstens in diesem Seniorenheim, in dem wir sind, oder überhaupt die Seniorenheimarbeit, die haben wir auch parallel schon vorher gemacht. Also da ist auch schon vorher mit, alles in Absprache mit dem Seniorenheim, dass ich auch nicht kommen darf, mit den Verwandten und besprochen, dass es auch in Ordnung ist.
Genau.
Und und dann habe ich ihn halt von Anfang an schon mitgenommen. Und sobald er seine Therapiebegleithundeausbildung beendet hatte, habe ich auch in Kopie alle Unterlagen dort gelassen.
Okay.
Auch immer nach den Jahreszertifizierungen dann den neuen Ausweis dann zur Kopie abgegeben. Und in der Kita auch einen Antrag gestellt damals. Und immer wenn ich fertig bin in der Kita, in dem Therapieraum, dann wird auch erstmal gesaugt.
Ja, naja, ja.
Ne, sowas muss man dann natürlich auch immer mit beachten.
Ja.
Und wenn zum Beispiel einer der Patienten beispielsweise, den ich jetzt privat zu Hause besuche, nicht möchte, dass ein Hund zu ihm nach Hause kommt. Einerseits, weil er vielleicht Angst vor Hunden hat oder weil er einfach nicht möchte, dass da Hundehaare irgendwie ins Haus kommen. Dann schaue ich immer im Zusammenhang, habe ich andere Patienten vorher oder nachher, die ihn unbedingt sehen wollen? Und B, wie ist das Wetter? Denn wenn es zu heiß wird, kann ich Edgar definitiv nicht im Wasser lassen, im Auto lassen.
Ja, klar.
deswegen bleibt er dann komplette Hausbesuchszeit dann in der Praxis, in seinem Raum. Und ansonsten kann ich ihn mitnehmen, oder wenn es halt regnet oder bewölkt ist, kann ich ihn im Auto lassen in der Zeit, damit die anderen Hausbesuche nicht benachteiligt sind.
Ja, ja, richtig.
Dadurch. Genau.
Okay. Ja, spannend.
Habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube nicht.
Gut.
Und was mich nur mal interessieren würde, weil meine Oma, die liegt ja auch in einem Pflegeheim, und die ist halt eigentlich ja auch nur noch anwesend, sage ich jetzt mal so, und mehr halt auch nicht. Also wir haben es jetzt nicht regelmäßig gemacht, aber wir dürfen auch in dieses Pflegeheim Hunde mitbringen, weil sich eben die alten Menschen halt freuen, einfach nur, wenn sie so schon sehen. Und meine Oma, die war schon auch immer total tierverliebt und mag auch Hundebabys und Katzenbabys und alles, was irgendwie so tierisch ist. Und da haben wir jetzt Mia, ich glaube, zweimal mitgenommen. Weil man halt eben auch, also ne, jetzt nicht therapietechnisch, so jetzt nicht, aber einfach immer eine Freude machen, dass wenn wir mal zu Besuch sind, wir bringen ihr mal die Mia mit. Und man hat dann schon gemerkt an der Oma, dass sie das auch registriert hat noch. Und haben sie dann auch mit aufs Bett legen dürfen. Und dann haben wir ihr auch die Hand auf Mia raufgelegt. Und Mia war auch ganz lieb und artig und hat sich zu ihr hingelegt und hat sich streicheln lassen. Na, aber also meine Oma hat auch keine Kraft mehr. Die hätte jetzt auch nicht mehr doll zupacken können. Aber einfach, du hast halt gemerkt, wenn du ihre Hand raufgelegt hast, dass er einfach glücklich war, dass die Mia mit dabei war. Aber ich weiß auch, also so zumindest mal im Hörensagen, oder man hat es an Mia ja auch mitbekommen, dass es für sie trotzdem anstrengend war. Ist es denn überhaupt ratsam, untrainierte Hunde, sage ich jetzt mal, so mitzunehmen? Also nur mal so zu einem Besuch mitzunehmen, jetzt nicht richtig, ich gehe da jetzt mal jeden Sonntag hin und lass mal da von 80 Rentnern den Hund streicheln. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt,
Das ist aber auch wichtig, dass man das so sagt.
Ja,
Du meinst jetzt einfach nur um Verwandte oder Bekannte mal so zu besuchen.
Ja, genau, weil ich will jetzt meinen eigenen Hund ja auch nicht damit unnötig stressen, weil man hat halt an mir auch gemerkt, sonst ist die ja mal so eine kleine Rambuschnalle, immer blühende Leben und Tutu. Und man hat richtig gemerkt, als wir da durch diese Schiebetür durch sind in dieses Pflegeheim, Und das ist auch wirklich ein ganz tolles Pflegeheim. Das hat jetzt auch gar nicht so diesen Krankenhaus-Flair oder irgendwie. Die geben sich da unfassbar viel Mühe, dass die Leute sich da auch wirklich wohlfühlen. Aber man hat an mir halt sofort gemerkt, okay, hier ist irgendwie eine ganz andere Stimmung. Hier läuft irgendwie was ganz anders. Also die hat es sofort gemerkt, okay, hier ist alt, hier muss man sich zurücknehmen. Ne? Das ist alles
ganz
so ein bisschen...
andere Stimmung, ganz andere Gerüche.
Total, total. Die war ganz also ausgewechselt. Ich dachte so, okay, was ist mit dem Hund los? So kennen wir die ja gar nicht. Ne? Und wie gesagt, war halt dann auch ganz artig und hat sich damit zu ihr hingelegt und hat sich anfassen lassen. Also sie hat das alles ganz toll mitgemacht. Waren da jetzt auch keine 3 Stunden mit ihr, ne? Aber ja, wie ist da so deine Erfahrung? Sollte man die Hunde mal so mitnehmen zum Besuch oder?
Also ich finde schon. Ne? Ja. Also es gibt ja auch die sogenannten Besuchshunde. Mhm. Die sind halt ab und an mal dann da und besuchen ältere Bewohner, die kommen dann teilweise, meistens glaube ich auch ehrenamtlich und besuchen dann einzelne Bewohner.
Genau.
Wobei das natürlich keine ausgebildeten Menschen sind und keine ausgebildeten Hunde.
Richtig.
Das heißt, sie haben auch keine Ausbildung zum Beispiel in Erste Hilfe am Hund, sind vielleicht auch nicht aktuell in Erste Hilfe am Mensch und ja, und wissen auch nicht, was so passieren kann zum Beispiel. Wenn so eine Kralle an Haut von einem alten Menschen kommt, ne, dann kann die aufplatzen, auch wenn sie nur ganz leicht drankommt, solche so Sachen.
Ne?
Genau, die Hunde sind vielleicht auch nicht immer aktuell in ihrer Impf- und Parasiten-Status, also im Sinne von, dass sie die Parasiten los sind, die sie vielleicht hatten, die auch immer.
Mhm.
In der Hinsicht ist es natürlich klar, wenn man Verwandte oder Bekannte besucht oder jemand sagt, du hör mal, meine Schwester, die liegt mit Demenz im Krankenhaus, im Seniorenheim und die liebt Hunde, kannst du sie nicht mal besuchen gehen? Ne? Sowas ist ja auch vollkommen in Ordnung und das ist ja dann auch nur Streicheln meistens.
Ja, richtig,
ne? Aber die Therapiebegleithunde sind dann in der Hinsicht auch noch ausgebildet, dass dass man diese Prävention halt einfach hat, ne? Der Hund ist, ich will ja jetzt nicht sagen gesünder als ein Begleithund, ein Besuchshund, aber er ist definitiv regelmäßig gecheckt, ne?
Ja.
Man muss auch ein Gesundheitszeugnis regelmäßig sich ausfüllen lassen vom Arzt und solche Sachen.
Okay.
Aber ein Therapiebegleithund geht entweder mit einem Ergotherapeuten oder mit einem Pädagogen jeglicher Art oder mit einem Logopäden oder sonst jemandem in seinem Beruf hin und da wird noch ein bisschen gearbeitet. Ne? Dann wird die Person dann gebeten, Leckerchen zu geben oder man macht Fragerunden über einen Hund, irgendwelche Quizgeschichten, irgendwelche Aktivitätsübungen, wo dann der Kontakt ja nochmal anders ist mit dem Hund. Und wo es dann auch mal dazu kommen kann, dass der Hund vielleicht mit der Pfote aus Versehen mal ein bisschen zu fest irgendwo gegenkommt, ne? Kann ja passieren.
Ja, klar.
Aber jemand, der einen Besuchshund hat und der Besuchshund selbst sind in der Hinsicht ja da nicht ausgebildet, da richtig zu agieren oder sanft genug zu agieren.
Ja, ja.
Und das sind schon Unterschiede.
Ja.
Aber ich finde es toll, wenn jemand ehrenamtlich oder einfach nur Freunden oder Verwandten die Freude machen will, ins Seniorenheim zu kommen. Ich finde es auch wichtig, dass man das macht. Denn der Kontakt zu Vierbeinern ist einfach unglaublich notwendig.
Ja, das haben wir auch gemerkt. Also ich meine, sie liegt halt eigentlich nur noch eben die Oma, ne? Und aber die hat halt Tiere schon immer gemocht und als es ihr noch gut ging, sage ich jetzt mal, wie sie auch mit den Hunden besucht haben, da war sie auch immer, ach meine Kleinen und ne, und war mal ganz glücklich. Und ich sagte, naja, wir fragen erstmal im Pflegeheim, ob wir überhaupt sie mitbringen dürfen. Die so, ja, mach das ruhig, ist gar kein Problem. Die waren da völlig, oh ja, super. Und man hat ja das dann auch wirklich angemerkt. So, Mensch, Oma, gucke mal, die Mia ist mit dabei. Und ja, dann hast du schon gemerkt, dass irgendwie auch so eine gewisse Unruhe in ihr stattfindet. Also da war sie dann schon richtig so erfreut gewesen, als wir sie ihr dann mit einer Decke dann dazugelegt haben. Ach, da hast du richtig gemerkt, dass da irgendwie so eine andere Energie irgendwie stattfindet einfach.
Ja.
Dass sie dann anfassen konnte und ja.
Ja, und die Pflegekräfte haben ganz oft, glaube ich, auch selber Hunde. Ist, bei mir jedenfalls in den Seniorenheimen in der Umgebung.
Mhm.
Kommen ganz oft und sagen, ach, ich habe auch einen. Und dann erzählst du und das ist so toll.
Ja,
aber auch gerade mit dem Thema Demenzkranke ist es halt wirklich auch ganz, ganz wichtig, das Thema. In der einen Hospitation, die wir für die Ausbildung gemacht hatten, da war eine schon wirklich hochgradig demenzkranke Patientin, mhm, die massiv mit Angstzuständen auch zu tun hatte, okay, und nur noch im Bett lag und irgendein Kauderwelsch vor sich her sprach und sich mit ihrem Affen im Arm immer nur vor und zurück gewiegt hat. Mhm. Und da durfte Edgar dann mit aufs Bett. Und da habe ich ihre Hand geführt erst, weil sie total verkrampft hatte. Ja. Und dann musste ich immer weniger führen und sie hat immer mehr alleine agiert und gestreichelt. Mhm. Und ihr ängstliches Gesicht ist immer mehr zu einem Lächeln geworden. Okay. Und sie hat zwar immer noch sinnlose Sätze gesprochen, aber man hat die Worte verstanden.
Ja.
Vorher war es wirklich nur Gebrabbel. Und dann kamen wirklich Sätze.
Krass.
Und die hat sich man hat richtig gemerkt, wie sie sich aus ihrer Angst löst.
Ja.
Es war so schön.
Ja.
Ich finde, sowas sollte man niemandem vorenthalten.
Ja, ne?
Und wenn eine Person keine Logopädie braucht, dann sollte man wenigstens mit einem Besuchshund in eine Einrichtung gehen dürfen.
Ja, schön. Sehr gut. Ja, mir ist es halt auch immer nur wichtig, dass man dann eben auch weiß, klar, also immer fragen vorher, ob man die Hunde da mitnehmen darf, gar keine Frage. Aber eben auch, dass man den Hund selber aber auch nicht überfordert, ne? Also, weil wir waren schon so ein bisschen so, ob das jetzt so gut ist und so. Naja, wir waren ja auch zu dritt dann zu Besuch. Notfalls geht man dann halt einfach wieder mit ihr raus vor die Tür, geht eine Runde spazieren. Aber dass sie wenigstens mal kurz gesehen hat.
Richtig.
Genau.
Die Anwesenheit reicht ja oft schon. Mal ganz kurz streicheln oder ein Leckerchen geben reicht schon.
Richtig, ne?
Und dann sind die Menschen selig.
Ja, eben drum, genau. Ja, und man hat halt einfach an mir ja eben auch gemerkt, dass sie das auch gespürt hat, dass da irgendwie eine ganz andere Energie herrscht in dem Gebäude. Und also sie war dann auch sichtlich danach dann auch fertig. Ich meine, wie gesagt, wir waren da jetzt, meine Oma, die hält ja auch nicht lange durch, so, ne? So ist dann für sie halt auch insgesamt einfach so ein Besuch schon zu anstrengend, dass du da vielleicht eine halbe Stunde drin bist oder so. Und dann gehst du ja eigentlich auch schon wieder. Und fand ich schon auch für mich viel zu viel eigentlich. Mhm. Na, aber ja, dass man da halt eben auch extrem drauf achtet, ne? Wie ist der eigene Hund dann auch drauf, ne? Also packt er das überhaupt?
Richtig.
Na, das ist ja,
und
spannend.
Das war auch das, was ich am Anfang meinte, mit der intensiveren Bindung, die man kriegt. Der Hund vertraut einem noch mehr.
Ja.
Er weiß, er kann sich auf einen verlassen.
Richtig.
Und es ist wirklich ganz was anderes. Und er ist ja dann auf einmal auch Sprachrohr. Er ist Co-Therapeut.
Ja,
ne?
ist so. Ja, das spannend. Ja, das merkt man dann aber tatsächlich immer erst dann so richtig, wenn man das dann mal so miterlebt hat, ne? Oder das mal so sieht. Und ich sag mal, du hast es dann in deiner täglichen Arbeit, das ist dann natürlich echt krass. Ja,
und das Allerwichtigste an der Arbeit ist, gerade bei älteren Patienten, die Wachheit ist viel mehr da, die Aufmerksamkeit ist viel mehr da, um dann mit ihnen logopädisch zu arbeiten.
Ah, ja.
Bei den Kindern ist die Motivation viel stärker mitzumachen. Ne?
Ja.
Sie werden später therapiemüde.
Ja.
Ne?
Ja.
Also. Manche Kinder sind schon nach 2-3 Rezepten therapiemüde und dann muss man eine Pause machen.
Ah, okay.
Und,
und so haben sie so eine Motivation, ne? Wissen sie, der Edgar ist da.
Genau,
na,
richtig.
Kann mit dem gemeinsam arbeiten. Ja, cool. Ach, schön, hört sich gut an.
Das ist einfach so ein großer Unterschied. Ich hatte ihn mal meinem Mann mit auf die Arbeit gegeben und weil ich einfach zu viel hatte und ich wusste, ich kann keine lange Mittagsrunde mit ihm machen.
Ja.
Und hatte dann noch einen Osteopathietermin und dann habe ich gesagt, komm, nimm ihn mit. Und dann nachmittags, ein Kind hat echt Tränen in die Augen gekriegt und hat gesagt, warum hast du mich denn nicht angerufen und mir nicht gesagt, dass Edgar heute nicht da ist? Hätte ich mich nicht so gefreut.
Oh Gott, oh Mensch.
Es tat mir so leid.
Ja, das glaube ich. Oh je. Oh Gott. Ja, krass.
Ja.
Was die dann auch für eine Bindung zu ihm dann auch aufbauen, ne? Wahnsinn.
Ja, unglaublich. Und manchmal denkt man auch bei den Kindern, boah, das sind ja echt, echt Seelenverwandte.
Ja, Wahnsinn. Gott, oh Gott. Verrückt.
Ja.
Und sag mal, spannend.
Ja.
Und sag mal jetzt, du hattest gesagt, Edgar ist jetzt 5, hatte ich das von richtig verstanden?
Er wird im Januar 5.
Oh, er wird 5, genau. Und wie lange dürfen sie so im Schnitt in dem Beruf arbeiten? Kann man das sagen?
Dürfen kann man das sagen. Ich muss mal gerade mein Ohr wechseln.
Ja.
Dürfen kann man das nicht unbedingt. Am Dürfen kann man es nicht unbedingt festmachen, aber wenn man merkt, dass Stresssymptome bei Hunden früher auftreten, wenn man merkt, er ist überfordert, er will das nicht mehr so, dann muss man ihn entweder ein bisschen stärker rausnehmen oder ihn in Rente schicken.
Okay.
Und da kann man dann halt einfach sagen, er ist wirklich nur noch da, man darf ihm vielleicht ein paar Leckerchen geben, aber das war es halt auch schon.
Nicht. Okay. Aber es gibt jetzt gesetzlich jetzt nicht so eine Vorgabe, Mensch, maximal 10 Jahre darf er sein und dann muss er raus. Oder macht man es dann wahrscheinlich an diesen jährlichen Prüfungen dann auch fest, ne, wo man dann...
Ja, ich denke schon, dass man es auch an den jährlichen Prüfungen festmacht, so mit den individuellen Einschätzungen. Mhm. Aber ich glaube, so mit 8 oder 9 kam mal zur Sprache, so im Schnitt.
Ja. Ja.
Aber umso weniger man ihn natürlich einsetzt, umso länger kann es gehen.
Ja, da braucht man die Hunde dann auch nicht so, ne, in dem Ausmaß. Sehr krass. Aber da merkt man dann aber
eben... Ich glaube, da er das auch nicht anders kennt, wird das wahrscheinlich auch umso länger haben wollen, so wie es ist.
Ja. Naja, klar, je nachdem, wie denn das Umfeld auch ist und wie dann alles auch so zusammenspielt, ne? Ja, krass.
Genau.
Jo. Ja, gut, cool. Haben wir irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben willst zu dem Thema? Falls jetzt jemand überlegt, sich selber einen Therapiehund zuzulegen, vielleicht irgendwie nochmal so ein paar Stichpunkte, woran auf jeden Fall achten sollte oder bedenken sollte. Zum Beispiel vielleicht auch, was kostet der Spaß? Musst du das selber aus eigener Tasche bezahlen oder gibt es denn...
Also man muss mit, ich glaube, 2.200 € rechnen für die Ausbildung. Das ist ein halbes Jahr, aber einmal im Monat ein Wochenende.
Okay.
Und das letzte Wochenende ist Prüfungswochenende.
Okay.
Also mit theoretischer Prüfung, praktischer Prüfung, Referatsvortrag. Das ist alles am letzten Wochenende.
Ja, krass.
Okay. Und also ich habe halt einfach das Glück, dass ich in meiner Arbeit als Logopädin jährlich Fortbildungsgeld bekomme, eine bestimmte Summe.
Cool.
Und ich ein bisschen was zusammensparen konnte und dadurch nicht alles komplett zahlen musste.
Ja, mega. Schön.
Das war das Gute, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Ja.
Und ansonsten würde ich jedem, der die Idee hat, einen Therapiebegleithund ausbilden zu lassen, ganz wichtig ans Herz legen, früh mit Kindern und Rollstühlen und Gruppen in Kontakt bringt, dass das Grundgehorsam steht.
Ja.
Und was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass ein Hund früh ans Abtasten gewöhnt wird von allen Körperteilen und auch festere Berührungen als angenehm empfindet und nicht als störend empfindet.
Ja.
Okay,
cool.
Viel in den Alltag mit einbeziehen und nicht schont.
Ja.
Also auch nicht überfordert natürlich, nicht aber.
Klar.
Ja, genau.
Ja, super.
Das würde ich auf jeden Fall noch mitgeben.
Sehr gut. Ja, cool. Mareike, dann vielen lieben Dank für dieses ausführliche Interview. Richtig spannend.
Sehr, sehr gerne.
Sehr, sehr spannend.
Kann ich gerne mal zum Hospitieren vorbeikommen.
Ja, das mache ich.
Nur ein bisschen weiter Anfahrtsweg.
Ja, nur so einen Urlaub hier einplanen. Dann komme ich runter.
Ja, aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Logopäden, die Therapiebegleithunde haben in deiner Nähe.
Kann gut möglich sein. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich jetzt auch ganz ehrlich gesagt bisher noch keine Berührungspunkte so hatte.
Ja.
Müsste man dann mal in Erfahrung bringen, ja.
Ja. Genau, du hattest in der E-Mail auch noch den Punkt, ob man Bücher empfehlen könnte.
Ah ja, genau.
Als Idee. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch, ich hätte so 4
Kannst du gerne nennen, ansonsten, oder du schickst mir das nochmal, die Buchtitel, dann kann ich das mit in die Shownotes packen.
Ja, gerne, das kann ich dir dann zuschicken.
Die Leute, die Bedarf haben, dann sich die Bücher mal raussuchen. Ja.
Ja, das ist doch eine gute Idee. Cool. Da muss ich nicht alles mit Namen nennen.
Nee, denn ich mache mir auch nochmal eine Notiz und dann, dass wir es nicht vergessen. Sehr schön.
Ja. Ansonsten, arbeite ich nur als Logopädin mit dem Edgar und da bei uns die Krankenkassen ja leider nichts dazu zahlen, arbeitet Edgar nur für Leckerchen.
Okay.
Genau. Aber irgendwann, denke ich, werde ich auch schauen, in Richtung Kleingewerbe, mir da einen Bereich zu schaffen, da ich das Thema Bissprävention unglaublich wichtig finde.
Ja.
Und auch in der Ausbildung fand ich dieses Thema, die 12 wichtigsten Regeln im Umgang mit einem Hund, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und würde in Zukunft, aber nur, wenn ich mich in der logopädischen Arbeit reduziere, weil sonst ist es einfach zu anstrengend und zu viel, würde dann schauen, dass ich in Kindergärten und in Schulen gehe, um da dann mit Kindern noch zusätzlich zu arbeiten.
Ja.
Genau. Aber sobald ich dann ein Gewerbe anmelde, müsste ich auch noch zusätzlich nochmal, ich glaube, so einen Prüfungsanteil im Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes machen, wo ich mich beim zuständigen Veterinäramt melden muss, um da dann den Arbeitsplatz und so weiter angucken zu lassen und alles Mögliche an Inhalten. Aber da ich ja mit dem Edgar unentgeltlich arbeite, ja, ist das alles aktuell noch nicht spruchreif. Okay. Mhm. Genau, aber wir haben auch schon einen Namen, den ich irgendwie mal schützen lassen muss, damit ich ihn noch öffentlich breitreten kann. Genau, und endlich auch meine Homepage und einen Flyer gestalten kann. Ja. Und habe auch schon ein Logo, aber das muss dann auch noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Ja,
ja. Ansonsten sind wir eigentlich nur auf Instagram aktiv und
okay. Also dann verlinken wir deinen Account von Instagram auf jeden Fall nochmal, dass wenn jemand noch Fragen hat, genau, dann darf er sich mit Sicherheit gerne bei dir melden.
Sehr, sehr gerne.
Na, cool. Ja, mega gut.
Ansonsten sage ich danke, liebe Evi.
Ja, ich habe zu danken. Ja, mir auch. Habe ja ganz viel Neues gelernt und erfahren. Fand ich gut. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge genauso gut gefallen wie mir und ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Die liebe Mareike hatte angeboten gehabt, auch ein paar Buchtitel zu nennen, falls jemand unter euch dabei ist, der sich dafür interessiert. Dann findet ihr auf jeden Fall die Buchtitel unter anderem in den Shownotes oder ihr schaut mal auf meiner Webseite vorbei. Dort, wie gesagt, habe ich euch die Buchtitel direkt hinterlegt. Und auch den Kontakt von Instagram, dass wenn jemand noch Fragen hat oder sich näher mit der Arbeit von Mareike und Edgar darüber mehr erfahren möchte, dann findet ihr auch ihren Kontakt ebenso in den Shownotes auf meiner Webseite. Und dann sage ich auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Bewertet gerne meine Podcast-Folge mit 5 Sternen. Meldet euch, wenn ihr Fragen, Themen habt, Wünsche habt. Und ja, ansonsten sage ich, macht's gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.